Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Und dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo Alfred.
Ja, hallo Andi.
Ja, wir haben einige Themen zu besprechen. Fangen wir an mit dem Markt, würde ich sagen. Bietet sich an momentan. Der Markt macht wilde Sprünge. Wir sehen es am S&P 500, an anderen Indizes. Wird das jetzt der neue Standard in der Trump-Ära?
Na, nicht unbedingt. Also, dass wir jetzt in den nächsten Wochen noch größere Schwankungen haben werden, ist sehr wahrscheinlich. Es ist einfach, der Markt ist nervös. Kein Wunder, es gibt ja auch täglich wechselnde Aussagen von bestimmten Personen. Und das sieht man ganz schön hier an dem Chart, wie die Volatilität, also die Schwankungsbreite zugenommen hat. Wir hatten eigentlich einen ganz ruhigen Verlauf, wenig Bewegung, auch Intraday. Eine Kerze ist ja mal einen Tag. Ja. Und jetzt sieht man hier, seitdem Trump seine ersten Zölle angekündigt hat, haben wir enorme Schwankungen, extrem schwache Tage, extrem gute Tage in schneller Abfolge. Und das ist natürlich schwierig. Also sagen wir so, wer jetzt traden mag, dem wird es vielleicht gefallen, aber ist natürlich auch unheimlich schwierig. Wichtig ist nur, finde ich, wer langfristig Aktien hat, der sollte vielleicht jetzt, gerade nachdem der Markt wirklich schon ein ordentliches Stück gefallen ist, beim S&P haben wir eine Spitze bei fast 20% im Minus, vielleicht jetzt nicht unbedingt verkaufen, denn das Kind ist jetzt schon im Brunnen. Und ich glaube auch, dass wir so langsam den Höhepunkt der Krise erreicht haben, wahrscheinlich sogar schon direkt nach der Ankündigung. Jetzt wird es weiter sehr schwankungsfreudig bleiben, aber man sieht auch schon, sobald eine schlechte Nachricht auch noch ein bisschen zurückgenommen wird, steigen die Kurse wieder. Also irgendwie ist vielleicht das Schlimmste doch schon hinter uns.
Glaubst du, dass es zu einer Einigung kommt zwischen China und USA?
Also es hat ja gestern der Finanzminister Bessent gesagt, dass man verhandeln wird. Es gibt noch keine Verhandlungen, gerade USA und China, das sind ja die beiden Hauptpartner. Aber es wird dazu kommen, denn tatsächlich, das hat Bessent auch gesagt, 125% oder 145% Zoll. Das ist ein Embargo, da findet praktisch kein Handel mehr statt oder kann kein Handel mehr stattfinden. Und das ist weder im Interesse von den USA noch von China. Natürlich zeigen beide erstmal Stärke, weil jeder will in eine bessere Verhandlungsposition kommen, aber man wird verhandeln. Und genau das ist der Punkt. Wir haben eigentlich diese maximale Eskalation hinter uns. Und jetzt kommen auch nach und nach wahrscheinlich die ersten besseren Nachrichten. Und man sieht auch schon, der Markt reagiert auf schlechte Nachrichten nicht mehr so. Es gab ja neulich die Meldung, ich glaube gestern oder vorgestern, bis zu 2.521% Zölle auf Solarmodule aus bestimmten asiatischen Ländern. Das ist natürlich dann irgendwann schon fast abstrus und da kümmert sich kaum noch jemand drum.
Genau, du hast auch ein paar andere Grafiken mitgebracht. Was lässt sich hier ablesen?
Genau, das ist ganz interessant. Das ist die Zahl der Tage eines Jahres, an denen der S&P mehr als 1% gestiegen oder gefallen ist. Und da sind wir in diesem Jahr jetzt schon auf der Höhe des Vorjahres, obwohl wir nun bekanntlich erst April haben. Also da sieht man, dass tatsächlich diese Schwankungstage diese stark schwankenden Tage doch enorm zugenommen haben. Es gab auch mal ganz ruhige Jahre, da gab es kaum große Ausschläge. Aber ja, 22 war ein Korrekturjahr, da gab es auch viele große Kursausschläge. Und in diesem Jahr sind wir halt wieder so weit. Und ja, man kann davon ausgehen, dass wir bestimmt diesen Balken nochmal verdoppeln werden.
In unsicheren Zeiten suchen Anleger gerne einen sicheren Hafen. Das ist dann häufig mal der Goldpreis, beziehungsweise hier haben wir noch mal eine andere
Grafik. Das kann man auch noch mal schnell anschauen. Das ist eine ganz wichtige Grafik, denn vielleicht kennen das einige schon. Es gibt ja im Jahr immer besonders gute Tage. Und das ist jetzt mal ausgerechnet, was aus $10.000 wurde, die vor 20 Jahren in den S&P gesteckt worden sind. Wenn man die einfach investiert gelassen hätte, über die ganze Zeit komplett immer drin, hätte man aus $10.000 $71.000 gemacht, im Schnitt 10% pro Jahr. Wenn man nur die 10 besten Tage eines jeden Jahres nicht mit dabei war, dann hätte man statt $70.000 daraus nur $32.000 gemacht, also weniger als die Hälfte. Und wenn die besten 20 Tage fehlen, ist man schon nur noch bei $19.000. Und wenn die besten 40 Tage fehlen, ist man nämlich schon im Minus. Also es ist wichtig, dass man an den guten Tagen des Jahres im Markt ist. Das Problem ist nur folgendes, dass die meisten guten Tage, nämlich 7 von 10, direkt 2 Wochen nach den schlechtesten Tagen kamen. Ist ja ganz klar, man hat's ja gesehen beim S&P-Chart, es ging rauf und wieder runter. Also oft erfolgt ein guter Tag direkt auf einen schlechten. Wenn man jetzt natürlich genau am schlechten Tag in der Angst oder Panik seine Aktien verkauft, da hat man nicht nur den schlechten Tag realisiert, sondern verpasst auch noch den folgenden guten Tag. Also wenn man gute Aktien hat, macht es Sinn, diese auch dann durchzuhalten, auch durch solche Krisen. Und nochmal, wir hatten auch in der Corona-Zeit das Krisentief oder das Aktientief mitten in der Zeit, als wir gerade den ersten großen Lockdown hatten, als wirklich alles ganz fürchterlich aussah. Und da ist der Markt nach oben gedreht. Und was wir übrigens auch haben, ähnlich wie bei Corona, wir haben Privatinvestoren in Amerika, die in die schwachen Kurse hineinkaufen, auch sehr ungewöhnlich, teilweise Rekord. Zuflüsse, Rekordkäufe am 3., 4. April, als die Märkte ja so gefallen sind. Also das ist schon ganz erstaunlich, doch einige Parallelen. Und wie gesagt, wenn man das sieht, dann sollte man doch zumindest bei den richtigen Aktien jetzt auch nicht panisch werden und genau jetzt verkaufen und vielleicht die guten Tage verpassen.
Ja, Marx ist in der Regel ein schlechter Ratgeber, heißt es ja gerne.
Ja, ist so.
Genau. Dann kommen wir mal zu dem angesprochenen Ziel im Hafen, nämlich zum Goldpreis. Und wir sehen, der hat ja auch in den letzten Wochen, Monaten massiv
profitiert. Genau, gerade jetzt, als jetzt die Zollgeschichte aufkam, hat Gold nochmal kräftig zugelegt, nochmal den Aufwärtstrend, den es ohnehin schon hatte, nochmal beschleunigt, nochmal sehr dynamisch geworden, das Ganze bis 3.500. Jetzt, nachdem ja gerade gestern auch der Aktienmarkt sich doch ordentlich erholt hat und auch heute ist Gold wieder ein Stück zurückgekommen, ich weiß nicht, ob man jetzt gerade, ist sicherlich jetzt nicht der beste Zeitpunkt, um Gold zu kaufen, aber natürlich, wer Gold hat, das macht schon Sinn, einen Teil seines Vermögens, wenn man ein Vermögen dann hat, auch in ein ja, solides Investment zu stecken. Aber ich würde genauso auch den Bitcoin da, ich sehe Bitcoin, ich habe eine Stufe mit Gold, aber es ist zumindest vergleichbar, es sind unterschiedliche Assetklassen, aber es sind Assetklassen, das macht Sinn, einen Teil da rein zu diversifizieren, wie es so schön heißt.
Genau, bei Bitcoin sprechen wir gleich. Vorher haben wir noch den kleinen Bruder von Goldpreis, nämlich den Silberpreis. Genau. Der hinkt ja dann doch recht deutlich hinterher. Das Rekordhoch liegt einige Zeit zurück.
Ja, Silber ist eigentlich auch kein richtiger klassischer Hafen. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass vor einigen Wochen die Meldung kam, dass in Korea Silberbarren ausverkauft sind, nachdem Goldbarren ausverkauft waren. Also es gibt schon Leute, die Silber als sicheren Hafen benutzen, aber 60% des Silbers oder fast 60% wird für die Industrie verwendet, für Solarmodule, für elektronische Bauteile, für die Rüstungsindustrie. Und deswegen ist Silber auch nicht so gut gelaufen wie Gold, weil man natürlich aufgrund der Rezessionsängste, die aufkamen, auch gedacht hat, ja, Rezession, da wird auch weniger Silber nachgefragt. Also es ist so zweigeteilt, ein bisschen sicherer Hafen, ein bisschen Konjunktur, Industriemetall. Und deswegen hat sich unterm Strich nicht viel bewegt in den letzten Monaten. Aber ich glaube, das kann sich jetzt ändern, weil jetzt so ein bisschen wieder das Pendel zurückschlägt, dass Industrie wieder gefragt ist und Silber hat seit Jahren ein Defizit. Und es gibt auch ein großes Interesse, den Preis möglichst tief zu halten, weil es eben eine hohe Nachfrage aus vielen Bereichen gibt, die natürlich Silber möglichst günstig haben wollen. Und deswegen könnte das vielleicht auch bald mal ein Ende haben, denn tatsächlich ist Silber eigentlich viel zu günstig.
Lass uns da auch mal ein paar Grafiken mitgebracht, die können wir uns der Reihe nach mal ein bisschen anschauen.
Ja, das ist jetzt mal ganz interessant, das ist überlagert, Gold und Silber, Gold typisch in lila, was ist das, so eine Brombeerfarbe. Und auf jeden Fall das Blaue, der Liederne, ist das Silber. Da sieht man, dass Gold und Silber sehr lange parallel gelaufen sind. Das geht zurück bis zum Januar diesen Jahres. Und dann seit der Zollankündigung, da ist dann auf einmal Silber kräftig gefallen, weil man eben Angst hatte, dass eventuell, wobei es war nicht von vornherein klar, dass Silber von Zöllen nicht betroffen ist, wie viele andere Metalle auch. Aber trotzdem, Silber ist kräftig gefallen, eigentlich auch ein bisschen zu übertrieben. Gold ist nur ein bisschen gefallen, ist dann danach gestiegen und Silber hat sich zwar auch erholt, aber längst nicht so stark wie Gold. Und jetzt ganz erstaunlich, Gold ist jetzt gefallen seit zwei Tagen und Silber hält sich eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, Silber als Industriemetall profitiert natürlich schon davon, dass es der Wirtschaft gut geht. Das ist auch sehr interessant. Das hier ist der Chart des iShares Silver Trust. Das ist der größte Silber-ETF. Ich glaube, 8 Milliarden Dollar liegen da drin. Und das sind die Short-Positionen auf diesen ETF. Und da ist doch schon zu erkennen, dass die Short-Positionen jetzt gerade in den letzten Wochen auf einen Rekordhoch geschnellt sind. Ich habe es ja gesagt, es gibt ein Interesse, den Silberpreis tief zu halten. Das schafft man eben mit Short-Kontrakten. Es gibt auch Spekulanten, die auf fallende Silberpreise spekulieren. Aber das ist schon eine ganz interessante Konstellation. Die Nachfrage nach Silber übersteigt das Angebot seit vielen Jahren. Die Short-Positionen steigen. Aber Short-Positionen müssen irgendwann auch wieder geschlossen werden. Also es könnte darauf hinauslaufen, dass irgendwann mal der Preis von Silber relativ schnell, relativ stark steigt, wenn tatsächlich diese Short-Positionen in Gefahr geraten, aus welchen Gründen auch immer. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
Du hattest den Bitcoin vorhin schon angesprochen, wollen wir jetzt auch mal ein bisschen näher anschauen. Genau hier mal schon mal die entsprechenden.
Ja, das sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig
aus. Mein Sohn gemalt hat. Genau.
Hat es vielleicht
auch. Aber das ist tatsächlich die Homepage von der Aktionär.
Okay.
Genau. Wir sehen hier den Bitcoin, wie er kräftig angestiegen ist.
Der muss ich zurückgehen.
Mittlerweile über 94.000 Dollar gestiegen. Was ist da los?
Das ist ganz erstaunlich, denn der Bitcoin ist ja eigentlich so ein bisschen das Sensibelchen immer gewesen, gerade genau, bei geopolitischen oder politischen Krisen ist er als erstes immer am stärksten gefallen oder gestiegen. Als die Zölle kamen, ging es runter bis, glaube ich, 76.000. Jetzt aber hat er, obwohl der Markt, wir haben es ja gesehen, der Aktienmarkt auch immer noch sehr schwankungsanfällig ist, eher noch unten ist, ist der Bitcoin doch enorm gestiegen in den letzten Tagen. Das ist sicherlich auch dadurch zu erklären, dass der US-Dollar schwach ist, dass doch viele Anleger gesagt haben, ich gehe aus den USA raus, aus Dollarwerten und gehe in andere Währungen. Und der Bitcoin ist eben auch eine andere Währung und da ist sicherlich auch Geld vom Dollar in den Bitcoin geflossen. Da muss man natürlich auch noch sagen, dass bei Bitcoin, wenn mal so ein Trend entsteht, wir haben jetzt wohl gerade den Punkt erreicht, wo die meisten Kurzfristanleger auch wieder im Plus sind. Die waren ja lange Zeit unter Wasser. Also Leute, die bei 100.000 oder um 100.000 gekauft haben, waren doch deutlich im Minus. Und jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo die Mehrheit der kurzfristigen Anleger wieder im Plus ist. Das hebt dann auch die Stimmung am Markt. Und ja, das ist so ein sich selbst befeuernder Prozess. Aber tatsächlich auch viel Umschichtung im großen Stil. Und ich habe es ja mehrfach gesagt, es gibt nur noch viele große Anleger, die in den Bitcoin wollen. Und vielleicht noch auf tiefere Kurse gewartet haben. Auch die kommen jetzt langsam in Zugzwang, denn die tieferen Kurse gibt es offenbar nicht mehr. Und vielleicht ist jetzt sogar so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Angst, was zu verpassen. Also das gute FOMO, Fear of Missing Out. Aber so in die Richtung geht es schon. Da bin ich auch mal gespannt. Wir werden jetzt nicht in einem Rutsch auf 100.000 darüber gehen, aber ich glaube schon, dass wir relativ zeitnah auch wieder dann Kurse von über 100.000 sehen werden.
Wir werden es auf alle Fälle beobachten. Dann kommen wir mal zu Einzelwerten. Tesla, spannend, gestern Zahlen gebracht. Die waren jetzt an sich nicht gut, waren enttäuschend. Ja. Trotzdem, die Aktie gestiegen nachbörslich. Das lag wahrscheinlich dann an Aussagen von Elon Musk.
Genau, also die Zahlen waren wirklich schlecht. Gerade der Gewinn pro Aktie doch deutlich unter den Erwartungen. Selbst unter den schlechtesten Erwartungen. Man hatte ja schon mit schlechten Zahlen gerechnet. Das war klar, als die Auslieferungszahlen veröffentlicht worden sind Anfang April, dass auch das Quartalsergebnis nicht gut werden kann. Jetzt ist es doch noch schlechter geworden als gedacht. Aber das, wie gesagt, war ja so weitgehend erwartet worden. Zahlen ohnehin nicht so im Fokus bei Tesla. Viel wichtiger waren tatsächlich die Äußerung von Elon Musk. Ganz wichtig die Aussage, dass er zukünftig weniger Zeit bei Donald Trump, mit Donald Trump, auf Donald Trump oder wie auch immer verbringen will, sondern mehr Zeit wieder in seinem Unternehmen oder in seinen Unternehmen, aber vor allen Dingen auch bei Tesla. Dann noch die Aussage, dass das mit den Robotaxis wie geplant im Juni klappen soll. Man will zunächst, glaube ich, 10 bis 20 Model Y fahren lassen und das dann sukzessive aufstocken. Und die nächste Aussage war dann auch noch wichtig, dass das günstige Auto auch kommt. Das wird im Juni wird mit der Produktion begonnen. Wahrscheinlich wird es ein abgespecktes Model Y sein. Also alles, ja, das, was man Positives erwarten konnte, ist dann auch geliefert worden von Elon Musk. Zumindest erstmal im Wort. Die Taten müssen dann noch folgen. Ja, und die Aktie hat dann nachbörslich, ich glaube, 4-5% zugelegt. Jetzt sind wir aktuell so bei plus 7%. Das ist wirklich nach diesen Zahlen schon bemerkenswert. Und das zeigt auch, dass ja die Absatzzahlen bei Tesla oder auch die Quartalszahlen nicht mehr die Bedeutung haben, die sie mal hatten. Das wird sich dann wieder ändern, wenn man tatsächlich neue Produkte hat. Aber jetzt ist ja auch klar, dass mit den alten Produkten eben nicht mehr möglich ist. Da sieht man mal, die Umsätze stagnieren schon seit vielen Quartalen, also genau genommen seit Anfang 23, jetzt sogar rückläufig. Was aber auch damit zu erklären ist, dass Tesla ja viel umgestellt hat, gerade die Produktion des neuen Model Y. Da stand die Produktion teilweise und deswegen waren die Absatzzahlen und jetzt auch die Umsatzzahlen eben so schwach. Das wird jetzt kein Trend nach unten werden, sondern es wird eher weiter seitwärts laufen, bis dann die neuen Modelle kommen. Ja, und das ist die Gewinnentwicklung und da ist es schon dramatisch. Wir hatten ja einmal diesen Ausreißer nach oben im Schlussquartal 23, aber ansonsten sieht man auch, die Gewinne gehen zurück und wir sind jetzt auf ein Niveau gefallen von 2020, gab man noch $400.000 Gewinn und das waren mal, naja, da an der Spitze waren es mal 8 Milliarden. Das ist schon dramatisch, aber auch da ist Besserung in Sicht. Zumal ja auch, was auch noch dazu kommt, dass das Energiespeichergeschäft ja sehr gut läuft, da die Margen sehr hoch sind. Und das nimmt auch einen immer größeren Anteil am Gesamtgeschäft an. Also ja, auch da werden wieder Licht am Ende des Tunnels sehen, obwohl der Chart so schön grün war.
Ja, genau so ist es. Ja, wird sicherlich spannend zu sehen sein, wenn Elon Musk zurückkommt. Im Mai soll es ja schon soweit sein, dass er weniger Zeit dann verbringt mit seinen politischen Aktivitäten.
Er nicht ganz weg zurückkommt. Also er ist immer noch CEO die ganze Zeit.
Das ist richtig, aber die Kritik war schon sehr, sehr harsch von Analysten, auch von Befürwortern, Wedbush beispielsweise, hat er das Kurs deutlich gesenkt.
Das stimmt ohnehin. Die Analysten haben sich in letzter Zeit auch so eher auf die der Seite der Kritiker geschlagen. Was immer noch auffällt ist, ich habe jetzt auch im Vorfeld oder nach den Zahlen viel gelesen, so dass viele Medien immer noch so diesen extrem negativen Bias haben bei Tesla. Das ist schon auffällig, aber gut, damit muss man leben. Und wenn man Elon Musk ist, dann kann man damit auch leben. Der macht, was er will, aber jetzt macht er auch wenigstens ein bisschen was seine Aktionäre wollen, nämlich sich um sein Unternehmen kümmern. Ja, die Aktie, wie gesagt, wir sind jetzt wieder Richtung 250 oder sogar schon drüber unterwegs. Genau. Im Prinzip haben wir hier so einen Boden gefunden. Wichtig war, dass die 200 nach unten gehalten hat. Und jetzt könnte dann eventuell wieder einen Aufwärtstrend etablieren. Es hängt so ein bisschen davon ab, tatsächlich das Robotaxi-Geschäft, wie es mit den Robotern weitergeht. KI, das sind so die Zukunftsthemen, die demnächst auch die Kurse von Tesla prägen werden. Und das Autogeschäft wird dann, ich will nicht sagen unwichtig, aber zumindest nicht mehr ganz so wichtig, wie es vielleicht vor ein, zwei Jahren noch gewesen ist.
Und das ist auf alle Fälle klar. Langweilig wird es bei Tesla nie.
Nein.
So ist es. Dann schauen wir mal auf den nächsten Wert oder das nächste Unternehmen, das Zahlen geliefert hat, auch gestern Abend, SAP. Und wir sehen schon die Reaktion. Die fällt sehr, sehr positiv 10%. Aus. 10% im Plus.
Sehr gut, wenn die Zahlen stimmen. Aber
die stimmen tatsächlich. Ja. Und scheint ein gutes Zahlenwerk gewesen zu sein.
Ja, vor allen Dingen der Gewinn lag deutlich über den Erwartungen. Umsatz ungefähr wie erwartet, Gewinn deutlich drüber. Hier machen sich Einsparungen bemerkbar, gerade im Personalbereich. Aber auch die wichtigste Nachricht wahrscheinlich war sogar die, dass von Krise bei SAP keine Spur ist. Klar, die Auswirkungen der Zölle waren natürlich im ersten Quartal noch nicht zu messen, aber SAP weiß ja, was die Kunden bestellen und was sie nicht bestellen. Und da ist von Krise wirklich nicht die Spur zu erkennen. Weiterhin hohe Auftragsbestände, die Kunden bestellen, ohne zu zögern. Und das war eigentlich die wichtigste Nachricht. Und SAP hat auch selber gesagt, klar, das Umfeld wird herausfordernd sein. Es hat eine gewisse Unsicherheit. Aber das größte Geschäft ist konjunkturunabhängig, ist solide, das läuft so durch. Und das war wirklich eine beruhigende Nachricht. Und das erklärt auch diesen sehr deutlichen Kursanstieg. Und SAP ist auch gerade dabei, sich von diesem Rücksetzer wieder zu erholen. In dem Fall sogar noch eine schöne Unterstützung, 200-Tage-Linie. Das sieht gut aus. Also SAP ist eine der wenigen deutschen Firmen, die bei mir auch auf der Kaufliste sind. Das ist eine Firma, die ihre Probleme hatte, aber sie gut gelöst hat, auf den richtigen Trend gesetzt hat, voll im Cloud-Geschäft mit dabei ist. Ein Weltkonzern eben. Und daher alles gut. Genau, und immer sogar noch günstig ist. Auch nach dem Anstieg auf 10%.
Genau, das halten wir dann so einfach mal fest. Dann kommen wir zu Nvidia. Da hatten wir jetzt noch keine Zahlen. Nvidia war ja lange Zeit Börsenliebling. Aktie sich überragend entwickelt. Jetzt die letzten Monate waren eher schwierig. Wie geht's denn bei Nvidia?
Das ist schon irgendwie komisch. Als Nvidia hier bei 140, 150 waren, haben alle Nvidia gefeiert. Jeder wollte Nvidia haben. Jetzt sind wir bei unter 100, also eigentlich im super Angebot. Und jetzt sagen alle, irgendwie doch nicht. Dabei ist Nvidia, ich sage mal Folgendes. Wir werden in einigen Monaten hier stehen und sagen, Mensch, boah, da war unter 100, da hätte man mal kaufen sollen. Nvidia, klar, man hat jetzt Probleme in China. Man darf da kein, oder man, man braucht eine gewisse Lizenz, um das Chips verkaufen zu dürfen, die man wahrscheinlich nicht bekommen wird. Also das China-Geschäft ist in großer Gefahr, ist vielleicht sogar weg. Ist natürlich nicht schön, aber macht bei Nvidia ungefähr 13% des gesamten Umsatzes aus. Lässt sich verschmerzen, auch wenn es ein bisschen wehtut. Aber wahrscheinlich wird man sogar die wegfallenden Umsätze ausgleichen können, denn die Nachfrage nach den Chips ist nach wie vor so groß, dass man eher Probleme hat, sie zu produzieren. Also klar, Kursrücksätze, alles in Ordnung. Zölle treffen Nvidia auch. Aber das ist einfach zu stark, zu viel gewesen. Und wir haben jetzt eine Bewertung, und das sieht man mal hier an dem an der Grafik, das ist das KGV auf Sicht der nächsten 12 Monate. Da waren wir mal in der Spitze bis 80 rauf. Wir hatten immer Werte so um die 30, 40 die letzten beiden Jahre. Und jetzt sind wir bei 23 angekommen. So günstig war, sehen wir gleich noch, Nvidia zuletzt, als ChatGPT aufkam im Jahr 2022. Da sieht man es mal.
Also schon, ja.
ChatGPT wurde gestartet im November 2022, da ging das Ganze los. Das hier ist Nvidia, das KGV bei ChatGPT und jetzt, also das KGV ist jetzt günstiger als damals, als dieser Hype losging. Bei allen anderen großen Tech-Werten sehen wir, dass die KGVs größer geworden sind. Bei Apple von damals 23 auf jetzt 31, wobei die Werte sind, glaube ich, einen Monat alt. Also die KGVs sind schon ein bisschen runtergekommen, weil die Kurse ja gefallen sind, aber in Relation hat Nvidia da doch am stärksten verloren, obwohl eigentlich oder logischerweise Nvidia der größte Profiteur ist der KI-Entwicklung.
Also nach wie vor ein klasse Unternehmen.
Absolut. Und wie gesagt, für mich jetzt ein klarer Kauf, habe ich auch gemacht. Der Warenreport sogar mit Hebel, finde ich äußerst spannend gerade.
Ja, auf alle Fälle. Dann schauen wir uns noch mal ein paar Autobauer näher an. Über Tesla haben wir schon gesprochen. Jetzt wollen wir mal die chinesische Konkurrenz mit an Bord nehmen. Und wir sehen, dass BYD zuletzt auch wieder ein bisschen angezogen hat.
Ja, sehr, sehr erfreulich. Diese Rücksätze aufgrund der Zölle war auch nicht ganz zu verstehen, denn BYD hat nur mit Zöllen überhaupt nicht, ist übertrieben, aber mit US-Zöllen nichts zu tun. BYD verkauft keine Autos in den USA, hat das auch nicht vor, wird es auch nicht machen, weil es gab ohnehin schon Zölle von 100%. Ob da jetzt nochmal 100 oder 200 oder 500 oder 5000% draufkommen, ist vollkommen egal. Mit Europa ist man dabei, sich zu einigen. Da laufen Gespräche. Da sind die Zölle, glaube ich, jetzt bei 30%. Das ist für BYD vertretbar, weil man ja seine Autos außerhalb von China teilweise für den doppelten Preis verkauft. Also 100% Aufschlag hat, wenn da ein bisschen was von weggeht, dann ist das durchaus zu verschmerzen. Übrigens, da sehen wir nochmal, das ist das neueste Schiff, die BYD Shenzhen. Die ist jetzt gerade in Betrieb gegangen. 320 Meter lang, 9200 Autos passen da drauf. Und damit wird das vierte Schiff. Insgesamt wird BYD 8 von diesen oder ähnlichen Schiffen haben, um dann die Welt mit Autos im wahrsten Sinne des Wortes zu fluten.
Also BYD bestens ausgerüstet für die
Zukunft. Ja, schafft man auch ganz gut. Und wie gesagt, BYD hat den riesengroßen Vorteil, obwohl man seine Autos in China so günstig anbietet. Man kriegt jetzt den BYD Seagull, das ist so ein Kleinwagen mit 4 Türen, Reichweite 300 Kilometer, für umgerechnet ab 7.000 Euro. Für ein Auto.
Also das ist schon Wahnsinn,
ja. Und dieses Auto wird auch noch nach Deutschland kommen und dann nach Europa. Hier wahrscheinlich dann 20.000 kosten. Also da sieht man mal, dass BYD, was die Margen angeht, die ohnehin schon hoch sind, obwohl man die Autos so günstig verkauft, weil man so tief integriert ist, die Batterien selber macht, das Lithium selber produziert. Deswegen kann man Produktionspreise haben, die von den anderen nur träumen. Und wenn jetzt BYD noch mehr exportiert und da noch mehr Marge macht, dann wird es dann sogar noch besser. Also da läuft eigentlich alles rund. Mir fällt jetzt nichts ein, was nicht funktioniert.
Also immer noch eine glänzende Ausgangsposition.
Gut, das Einzige, was man sagen kann, klar, chinesische Aktien sind nicht gefragt, aber amerikanische Aktien sind im Moment nicht gefragt. Die nicht-chinesische sind sehr wohl gefragt. Und so ein bisschen ist auch ein Trend da, dass auch die Chinesen selber wieder Aktien kaufen. Also da spricht eigentlich alles dafür, dass aus dieser sehr schwankungsfreudigen Seitwärtsbewegung vielleicht dann irgendwann auch mal der Ausbruch nach oben gelingen kann.
Dann schauen wir doch gleich nochmal auf die nächste chinesische Aktie, den nächsten chinesischen Autobauer, nämlich Xiaopeng. Die Aktie hat sich also nicht ganz so gut entwickelt wie
über die. Ist natürlich auch im Vorfeld extrem gestiegen. Der hat sich in wenigen Wochen verdoppelt, dann die Hälfte ungefähr wieder verloren. Alles im Rahmen, vielleicht auch ein bisschen zu stark gefallen, weil auch Xiaopeng hat mit Zöllen nichts zu tun, ähnlich wie bei BYD, Xiaopeng. Sogar noch weniger, weil man im Moment noch sehr wenig exportiert, wird aber auch langsam mehr. Man will seine Präsenz ausweiten man ist jetzt in 30 Ländern auf 60 Länder. Ich glaube, BYD ist schon in 200 Ländern aktiv, also praktisch auf der ganzen Welt, wenn man so will. Die Chinesen kommen und Xiaopeng ist auf einem guten Weg, ist so ein bisschen, ja, von der Aufstellung her so ein bisschen wie Tesla, nur ohne Elon Musk. Man hat auch, hier sieht man es, einen Roboter, der Iron heißt er. Und das ist schon beeindruckend, also wie menschlich der läuft. Also man kennt die Roboter eigentlich immer, die so sehr statisch laufen. Und
sehr abgehackt, ne? Aber
das sieht schon richtig rund aus.
Sehr geschmeidig, ja.
Ist auch schon im Einsatz. Xiaopeng verwendet den Roboter in seinen eigenen Fabriken schon. Und auf den breiten Markt soll er dann wohl im nächsten Jahr kommen. Mhm. Also es ist kein Autokonzern, sondern ein Technologiekonzern. Man macht auch seine eigenen KI-Chips. Und man hat, ich glaube, wir haben noch ein Video dabei. Ich habe es schon mal gesagt, diese Flugroboter oder so eine Art Flugzeugträger. Und das ist besonders spannend, weil das ist jetzt keine Zukunftsvision, sondern das Ding gibt es wirklich. Man wird demnächst auch mit der Produktion beginnen. Ein Auto, wo man hinten seine Drohne rausfährt, sich reinsetzt und dann einfach mal fliegt. für 270.000 Dollar umgerechnet. 3.000 Vorbestellungen hat man schon. Also das ist tatsächlich erstaunlich, wo man denkt, ja, vielleicht so in 10, 20 Jahren. Nein, das ist Realität. Und das zeigt eigentlich, was die Chinesen und insbesondere Xiaopeng alles so drauf hat.
Also die Chinesen gehen kräftig voran. Dann schauen wir mal kurz zurück in die USA. Du hast es ja schon gesagt, dass US-amerikanische Aktien momentan nicht so beliebt sind. Das sehen wir auch in der Entwicklung von Robinhood.
Ja, wobei das ist natürlich bei Robinhood nicht so ganz nachvollziehbar. Gut, zum einen habe ich ja gesagt, dass Privatanleger jetzt kaufen. Das ist natürlich gut auch für Robinhood, weil natürlich viele Privatanleger über Robinhood ihre Aktien kaufen und ihre Bitcoins kaufen und ihre Optionen kaufen. Übrigens, das größte Geschäft von Robinhood sind nicht Aktien, sondern es ist das Optionsgeschäft. Mhm. Also das mit Hebelprodukten. Das läuft in Amerika ein bisschen anders, aber damit wird am meisten Geld verdient. Und das läuft natürlich jetzt auch sehr gut. Also die Nachfrage ist groß, die Umsätze sind riesengroß. Also Robinhood ist ein Gewinner im Prinzip der Krise, weil natürlich ja, das Handelsvolumen steigt. Natürlich ist es immer besser, auch für Online-Broker, wenn die Kurse steigen anstatt fallen. Aber das tun sie jetzt ja auch wieder ein bisschen. Und ich finde, das ist eine spannende Geschichte. Wir waren ja schon bei deutlich über 60 Dollar, jetzt um die 40 Dollar bei Robinhood mal ein Bein oder auch mehr reinzustellen. Auch da bin ich in meinem Report aktiv gewesen. Die Aktie habe ich schon lange, die hat sich mittlerweile vervierfacht, aber jetzt auch nochmal mit Hebelprodukten, weil ich glaube schon, dass wir relativ schnell eine starke Erholung sehen können, wenn nämlich tatsächlich die Privatanleger jetzt nicht nur in die fallenden Kurse reingekauft haben, sondern vielleicht auch weiterkaufen, wenn die Kurse sich wieder erholen sollten. Und ja, das ist quasi, ich will nicht sagen ein No-Brainer, aber zumindest eine Aktie, bei der man sich jetzt nicht so viele Gedanken machen muss, weil hohe Umsätze heißt auch gutes Geschäft und das hilft Robinhood. Genau.
Broker verdienen auch in schlechten Börsenzeiten.
Genau.
Einen haben wir noch, nämlich Hut 8. Was gibt's hier Neues?
Genau, Hut 8 ist ein klassischer Bitcoin-Miner, aber eben einer, der nicht nur Bitcoin macht, sondern tatsächlich auch das Datencenter-Geschäft. Das natürlich so ein bisschen gerade in, ja, zumindest in der Kritik ist, dass gesagt wird, ja, so viel Kapazität wird gar nicht mehr gebraucht für KI. Was, glaube ich, nicht stimmt, aber darüber kann man jetzt lange streiten. Aber Hut 8 macht halt beides, Bitcoin Mining und das andere Geschäft. Und das Interessante ist zum einen, dass man jetzt gerade vor 4 Wochen fusioniert ist mit American Bitcoin, mit einem weiteren Bitcoin Miner, der gegründet worden ist von den beiden Söhnen von Donald Trump, Eric Trump und Donald Trump Jr., glaube ich. Die sind fusioniert mit Hut 8. Das Bitcoin-Geschäft, das Mining-Geschäft soll dann in die neue Firma American Bitcoin kommen, an der Hut 8 80% halten wird. Und Hut 8 fokussiert sich dann auf das Datencenter-Geschäft. Eine spannende Geschichte. Da ist zumindest gewährleistet, dass man da keinen politischen Gegenwind befürchten muss. Das ist dann ziemlich sicher. Und was natürlich auch spannend ist bei Hut 8, wir haben einen Börsenwert jetzt von, ich glaube, 1,3 Milliarden Dollar und allein der Bitcoin-Bestand ist fast rund 1 Milliarde Dollar wert. Also man bezahlt eigentlich nur einen Bruchteil für die Firma selbst. Da sieht man es mal, das sind die größten Firmen oder die Firmen mit den meisten Bitcoin im Eigenbestand. Ganz vorne die Strategy, ehemals MicroStrategy mit über 500.000 Bitcoin. Das ist schon echt erschreckend fast. Dann der größte Bitcoin-Miner Marathon oder Mara jetzt nur noch genannt mit knapp 50.000. Dann kommen noch 2 Bitcoin-Miner. Dann kommt Tesla. Auf Platz 5 und auf Platz 6 kommt dann schon Hut 8 mit gut 10.000 Bitcoin. Hier kann man ausrechnen, 10.000 mal 94.000, 940.000. Also es ist schon erstaunlich. Und die Aktie kommt ja, wenn man nochmal den Chart sieht, kommt von 30. Da waren wir bei Bitcoin, waren wir da bei 100.000 im Dezember? Nee, waren wir gar nicht. Ne? Oder doch? Weiß ich gar nicht. Ja, doch, kommt schon hin. Ja. Also, auf jeden Fall, wir waren ja bei über 30. Und klar, das war vielleicht dann auch ein bisschen zu viel. Aber jetzt sind wir runter bis auf ungefähr 11 Dollar und jetzt sind wir gerade mal bei knapp 12. Also diese Erholung im Bitcoin jetzt in den letzten Tagen ist in der Aktie überhaupt noch nicht passiert. Auch hier habe ich bei meinem Report gestern zugegriffen. Ich verrate so ein paar Details. Und das, ich glaube, zumindest die 20 können wir relativ zügig wieder sehen.
Aber auf alle Fälle eine spekulative Geschichte.
Ja, also wenn eine Aktie sich verdreifacht in 3 Wochen und dann in 3 Monaten wieder drittelt, dann ist das sicherlich kein Rentenpapier.
Alles klar. Das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort. Ja. Alfred, ich danke dir für deine Einschätzungen. Ja. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.